Hallo, wir haben leider versäumt, euch während dieses Podcasts eine Inhaltsangabe von Der Spion, der mich liebte, zu liefern. Darum liefert das jetzt unsere allseits beliebte KI nach. Viel Spaß!
Ein amerikanisches und ein russisches Atomunterseeboot sind spurlos verschwunden. Und während jeder jeden in Verdacht hat, soll sich James Bond des Falls annehmen. Bei den Ermittlungen muss er mit der russischen Kollegin Anja Amasova kooperieren. An Bord eines britischen Unterseeboots kommen die beiden Agenten Karl Stromberg auf die Spur, der mit den ergatterten Booten Moskau und New York atomar zerstören, mit den ergatterten Booten Moskau und New York atomar zerstören will.
Das Sofa IMAX, der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zurück im Sofa IMAX. Nach einer längeren Pause sind wir endlich wieder bei einem Bond-Film dabei. Aber das kommt davon, wenn man zu viele Hobbys oder Projekte hat. Aber auf jeden Fall sind auch wieder Sascha und Kai dabei. Hallo.
Hallo.
Oh, so synchron. Synchron seid ihr dabei. Cool. Bevor wir damit anfangen, erstmal, wie geht's euch?
Jetzt synchron.
Ja, das ist dumm. Wir haben uns gerade drüber unterhalten. Und wenn ich das jetzt nochmal frage, haben wir dir das schon erzählt?
Ich kann nicht klagen. Das ist alles okay hier.
Es ist soweit alles in Ordnung. Ich bin geistig bereit zum Urlaub. Und ja, wie eben schon erwähnt, bin ich irgendwie heute etwas unmotiviert. Aber das soll jetzt diese Filmbesprechung nicht irgendwie schlechter machen.
Das wollen wir
Ich habe sturmfrei, weil meine Frau im Krankenhaus ist. Alles super.
Und den musst du auch noch hier mitmachen.
Ja, grausig. Und auch noch Bond.
Kann man doch anders nutzen.
Ich habe auch schon meinem Kind gesagt, ich bist du am Wochenende da? Nee, dann kann ich mir ein paar Frauen einladen.
Also wie immer, warum?
Ja, genau. Um mal in Bond-Manier und so, aber nein.
Nadja, es ist heute einer der ersten Abende, wo sie mal wieder hier ist. Aber sie kommt auch erst in der Stunde oder so. Okay. Die ist ja so ein bisschen, die hat ja deine Frau grob getroffen in Hannover.
Ja, stimmt.
Die waren beide zusammen, Linkin Park.
Ja, ja.
Aber meine Frau hat ja noch einen draufgesetzt. Sie ist nach Hause gekommen, war dann nachts um 2, 3 zu Hause.
Okay.
Hat dann ausgeschlafen, weil sie einen Tag Urlaub genommen hat. Hat sich dann mit ihrer besten Freundin getroffen und ist dann zusammen nach Berlin gefahren zu Alanis Morissette.
Nice. Meine Frau, die sind irgendwie mit dem Zug gefahren. Und wie es halt bei der Bahn halt so ist, ne? Du bezahlst was und bekommst viel mehr Freizeit, als du haben wolltest.
Ja, die sind auch mit der Bahn zurückgefahren.
Ja, also irgendwie so um 4 Uhr irgendwas los und dann noch mal im Buchholz eine Stunde warten, weil die zu spät ankamen. Da war der Zug weg und der nächste hat Verspätung gehabt.
Die sind erst also so vier los, da waren die hier schon da.
Echt?
Ja.
Die sind ja nicht mit dem ICE oder sowas gefahren. Die sind ja mit Deutschlandticket.
Ach so.
Also mit die Bummelbahn.
Mit die Bummelbahn, ja.
Genau.
Nee, gut. Aber kommen wir zurück zu Herrn Bond. Was ich euch noch kurz fragen wollte, was sagt ihr denn zu der, das war ja eigentlich, bahnte sich das ja schon länger an, denn man hörte ja schon ein Jahr davor was von, aber dass jetzt Amazon die Rechte an Bond gekauft hat.
Da ich kein großer Fan von der Herr der Ringe-Verfilmung bin, also es gibt ja einige, die finden das ganz toll, ich finde es sehr langweilig und die Charaktere auch eigentlich nicht so.
Das passend. Findest du langweilig? Also bei der zweiten Staffel, ich habe angefangen, ich habe fast 10 Minuten durchgehalten.
Wir haben die erste Folge der zweiten Staffel geguckt und wir haben gesagt so, boah, ist die lang.
Ich weiß gar nicht, ob ich die ganz geguckt habe, aber danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr.
Ja, bei der Serie ging es mir aber genauso. Also die Filme mag ich natürlich sehr gerne, aber bei der Serie, also ich hatte von der ersten Staffel ein bisschen was geguckt, bin immer eingeschlafen. Dann dachte ich mir, okay, ich versuche es mit der zweiten Staffel nochmal. Vielleicht kommt sie dann so langsam irgendwie mal aus dem Puschen. Aber nö, bin auch da eingeschlafen.
Aber das habe ich fast von jedem gehört bis jetzt.
Wahrscheinlich heißt es, wie so oft nach der dritten Staffel, wenn es abgesetzt wird, in der dritten war es die beste Staffel.
Ja, aber man sieht, wie es der Harry Potter Serie da agieren wird.
Oh. Die wird auf jeden Fall ein großer Erfolg werden. Dafür gibt es so viele,
Fans.
Potterheads, ja, die werden das auf jeden Fall alle gucken. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Die Schauspieler sahen alle ganz gut aus, fand ich.
Also bei Bond bin ich jedenfalls, also da habe ich eher Angst, als dass ich da mich drauf freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja.
Wir lassen uns überraschen. Das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Meinetwegen kann Bond auch jetzt zu Ende sein. Habe ich auch kein Problem mit. Da sind ein paar schöne Filme bei. Man muss ja nicht alles bis zur, also wirklich bis es gar nicht mehr geht, verfilmen. Also.
Das stimmt auch wieder. Lass uns überraschen, was da kommt.
Genau, lass uns
überraschen. Wir werden, wenn da was Neues rauskommt, schlage ich mal vor, einfach mal aktuell drüber sprechen.
Ja,
aber das wird wohl noch ein, zwei Jahre dauern. Mal sehen, ob wir, wie weit wir denn überhaupt schon sind. Wenn wir jetzt so große Lücken lassen wie das letzte Mal, sind wir dann zwei weiter.
Ich hoffe nicht.
Oder haben uns komplett in die Haare bekommen, weil ich völlig anderer Meinung bin als ihr.
Stimmt.
Genau. Warte mal, irgendwo hatte ich doch einen Knopf, wo ich dich stumm stellen kann. Also dieser Bond ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbond. Ich weiß nicht, und habe auch festgestellt, dass es nicht nur mir geht, so geht, sondern auch vielen, die da mitgewirkt haben, die im Nachhinein immer noch sagen, dass sie meinen, dass es einer der Besten, vielleicht sogar der Beste ist.
Also ich finde jetzt nicht der Beste, aber
nicht ganz.
Genau. Ich finde von den Moore-Filmen ist es auf alle Fälle mein Favorite, ja.
Ja, finde ich auch. Das ist mein Lieblings-Roger-Film. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, ich finde ihn wirklich gut, aber es war auch mein allererster Bond.
Wenn Sie für Ihren Urlaub noch nichts Bestimmtes vorhaben, ist hier nichts Passendes für Sie dabei? Sind Sie aber mehr für Abenteuerurlaub, dann möchte ich Ihnen eine Verabredung mit einem ganz bestimmten Herrn empfehlen. James Bond kennen Sie. Aber wer ist diese reizende junge Dame neben ihm? Sie werden sie in seinem neuesten Film noch ausführlich kennenlernen.
Commander James Bond, von der Royal Navy zum britischen Secret Service abgestellt. Lizenz zu töten, was er des Öfteren schon getan hat.
Den habe ich mit 12 Jahren, war ich das erste Mal im Kino, um einen Bond zu gucken. Und in dem Alter und gerade damals war das natürlich der Hammer.
Ja, klar.
Ja gut, mir fehlt da natürlich so dieser Nostalgiefaktor, die damals gesehen zu haben. Dementsprechend fand ich den Film okay und der hat großartige Schauwerte und das sind auf jeden Fall die großen Pluspunkte des Films. Aber charakterlich bleiben viele Leute sehr blass, meiner Meinung nach.
Ist ja halt ein Actionfilm. Ja, fangen wir einfach mit dem Cold Open an.
Mit dem Cold Open? Ja, der war wirklich cold, ne?
Ja, very cold. Ich wollte gerade sagen, die ersten Skiaufnahmen, aber das ist ja völlig gelogen.
Mal wieder Skiaufnahmen, meinst du?
Ja, eben. Aber es fing ja auch nicht damit an. Es fing ja eigentlich damit an, dass sie das erste U-Boot irgendwie mysteriösen Umständen oder die ersten beiden U-Boote unter merkwürdigen Umständen verloren.
Also gesehen hat man ja nur das eine und das zweite hat man ja nur irgendwie so irgendwie gehört, dass es eingefangen
wurde. Ich fand die Szene super, als dieses U-Boot erst so durchgeschüttelt wurde und dann ist es aufgetaucht und dann schaut der Captain durch dieses, wie heißt das Ding?
Periskop.
Genau, das meinte ich. Und dann sagt er, oh mein Gott. Und dann blendet es ab.
Er hat wahrscheinlich versehentlich durchs Mikroskop geguckt und hat alles viel größer gesehen.
Genau.
Und dann hättest du mal so einblenden sollen, so Godzilla. Ich fand auch immer noch, es ist ja aus heutiger Sicht ja, wie alt ist das Ding? 50 Jahre fast. Dass damals schon, wenn man die U-Boote mit dem Zweiten Weltkrieg U-Booten vergleicht, sind das ja Luxuswohnhäuser.
Na gut, es sind schon mal Atom-U-Boote, das ist schon mal der große Unterschied.
Die können da drinnen rumlaufen. Ja, das ist kein Diesel, der da unten vor sich hin rattert.
Sie sind größer, aber ich glaube auch nicht, dass das, also das ist ein U-Boot, also die Captain's Kajüte sah mir doch ein bisschen sehr
ja, ich glaube, so groß wird sie mit großen, mit dieser riesen Dusche dabei und
ja.
Das war ein bisschen übertrieben, glaube ich auch.
Über die Größe von Räumen müssen wir später sowieso mal sprechen.
Oh ja.
Da hat auch noch jemand anders was zu gesagt, aber das kommt auch erst später. Aber okay. Ja, es würde mich mal interessieren, wie groß sie tatsächlich gewesen sind. Aber ich glaube, die hatten schon, wenn man das vergleicht mit Zweiten Weltkrieg U-Boote, da haben die von geträumt.
Ja, ich meine, wenn du Jagd auf Rote Oktober dir anguckst, also das ist ja schon ein riesiges U-Boot. Ne, also das sah ja nicht so aus wie in den Bond-Filmen. Also die waren schon wie ein bisschen übertrieben luxuriös, aber...
Ja, heute haben die nicht Betten, die sie sich ständig teilen müssen.
das ist richtig. Obwohl, wenn du in der Schicht bist, im Maschinenraum, gibt es da bestimmt auch Bunks, die geteilt werden, weil einer immer wach ist.
Das ist gut möglich, ja. Mhm. Was ich auch mal witzig finde in den Bond-Filmen, wie die russischen die Zentrale, wie heißt das, die russischen, wo der russische Obergeheimmufti sitzt.
Das Büro des Generals, gigantische,
leere, kahle Räume, wo irgendwo in der Mitte so ein Schreibtisch steht.
Ja, aber nicht nur da, auch kurz darauf, wenn man hier die Agentin mit dem Agenten im Bett sieht, das ist auch genau so ein absurd großer Raum, wo dann irgendwie so 2-3 Möbel stehen. Also da würde ich keinen Podcast aufnehmen wollen. Das muss ein grauenhafter Raumhall sein.
Die gab es damals noch nicht, nein. Und was ich dann auch noch witzig fand, dass der Bond, dass er einen Fax kriegt mit seiner Uhr.
Ja, vor allen Dingen so ein Alu-Band, in das die Buchstaben eingestanzt wurden, also wie so ein Brother-Textgerät irgendwie.
Genau.
War schon spannend.
Mit Papier hätte ich es noch verstanden. Das hättest du ja irgendwie vielleicht noch zur Not in dieser Uhr unterbringen können.
Ja.
Aber dass da irgendwo so eine Blechrolle drin ist.
Ja, oder so ein Kunststoff, was auch immer das war. Aber ja.
War wahrscheinlich das komplette Armband, was dann leer war danach.
Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt, das Armband haben sie nicht gezeigt. Da ist hinten so eine Riesenkartusche drin gewesen.
Ja, die so ums Handgelenk drum herum geht, genau.
Ja, wie üblich. Ja. Ist er natürlich mit einer Frau zusammen, verabschiedet sich höflich. Und auch sie gehört natürlich zur Gegenseite.
Wie immer.
Ja, und sagt nur schon, Achtung, er kommt. Und ich bin auch gerade gekommen. Nein, aber egal. ja. Und jetzt schienen wir los. Und dieser Stunt war ja relativ spektakulär. Da haben sie sich bei den Vorbereitungen tatsächlich überlegt, ob das überhaupt möglich ist. Und einer hat gesagt, ja, kriegen wir hin. Hast du da was drüber gehört, Sascha, genaueres?
Ja, Moment, genau.
Die wollten ja, das auf jeden Fall, ist das ja alles echt. Heute würde die Hälfte wahrscheinlich aus dem Computer kommen.
Ja,
genau,
die haben das ja, die Skiaufnahmen an sich haben sie ja erst in in der Schweiz gedreht, ganz normal wieder. Ist ja auch ein Willy Bogner Skianzug mal wieder. Ja. Und für den Sprung sind sie allerdings nach Kanada, auf irgendwie so eine große Insel, die so groß wie Deutschland ist. Und da gibt's halt relativ hohe Berge und da haben sie sich dann einen ausgeguckt, der eben ideal dafür ist, wo eben sowas auch öfter schon gemacht wurde, weil der der Assistent des Produzenten Michael Wilson hat nämlich in so einem Magazin über Ski halt so einen Sportler gesehen, der halt dann mit Fallschirm und Skiern da dann abgebildet war. Da hat er gesagt, geht das? Dann müssen wir mal gucken. Haben sie den halt dann angesprochen, den Stuntman. Das war Rick Sylvester. Und er sagt, ja, kein Problem, das können wir machen.
Habe ich aber auch noch nicht gemacht.
Genau, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ja, dann haben sie es dann halt geguckt und dann haben sie erst einmal, das war das Wetter zu irgendwie zu wenig Wind, also es war super Wetter, also keine Wolke am Himmel, aber bei zu wenig Wind ist halt die Gefahr zu groß, dass er dann gegen den Felsen donnert, anstatt dann halt mit dem Fallschirm da wegzukommen. Und irgendwann hatten sie dann das richtige Wetter, haben sie gesagt, jetzt aber schnell. Und haben sie da irgendwie 3 Kameraeinstellungen oder sowas gehabt.
Aber vorher waren noch tagelang alles bewölkt.
Ja, genau.
Und die haben schon angerufen, die haben schon gedacht, er traut sich nicht mehr, weil sie jetzt so lange warten. Und dann haben sie ihm gesagt, ist nicht schlimm, wir lassen uns was anderes einfallen oder sowas. Wir sind dir nicht böse oder sowas. Wir wollen ja auch nicht, dass du dein Leben regierst. Er sagt, ich will aber, es geht halt nur gerade nicht, kann nichts sehen.
Ja, genau. Ja, jedenfalls haben sie mit 3 Kameraeinstellungen, einen Hubschrauber und dann noch 2 weitere. Und bis auf eine Kamera hat jeder Verfolger ihn verloren.
Über eine ist er rübergefahren.
Genau, über eine ist er rübergefahren und die anderen, die haben ihn dann halt irgendwann nicht mehr im Bild gehabt und dann haben sie gesagt, verdammt. Und eine Kamera, die ziemlich weit weg war, die hat dann reingezoomt und die hatte ihn dann drin und deswegen ist es auch dieser schön lange Shot, der ohne Schnitt irgendwie alles zeigt.
Es war wahrscheinlich besser, als wenn sie hin und her geschnitten hätten.
Ja, dadurch, dass es eben auch nur ein Shot war, da sieht man eben, dass es eben wirklich ein Stunt war und nicht irgendwie im Studio halt.
Ja. Genau. Hm? Und sie hatten noch Angst, dass es in Kinos in anderen Ländern vielleicht Buhrufe gibt, weil sie den Union Jack da aufgegangen sind.
Stimmt, aber die haben alle gejubelt.
Ja, und da waren sie sehr erleichtert.
Stimmt.
Ja, und dem ist natürlich doch alles gut gegangen und dann kommt wieder unser nackte Tatsachenvorspann.
Ja. Da sieht man auch echt, dass die Damen nackt sind. Also man sieht zwar nur die Silhouetten, aber man sieht wirklich, also dass da nichts dran ist.
Ja, aber da ist mir aufgefallen, dass das der erste Bond-Song ist, der mir wirklich auch gefallen hat. Also bei dem ich nicht irgendwie sich die Zehennägel hochgebogen, die Nasenhaare ausgefallen sind und so, sondern den fand ich richtig gut. Also das war auch China heutzutage Easton, noch.
Ne, oder? Nee, die kommt erst im übernächsten.
Ach so, okay, wer war das denn?
Kultritsch, irgend sowas.
Cartridge?
Cartridge, irgendwie sowas. Nobody does it better.
Ja.
Nee, Carly Simon. Das war doch noch was anderes.
Okay.
Diesen habe ich fand ihn zwar nicht schlecht, aber er war nicht unbedingt mein Favorit. Ich mochte zum Beispiel sowas wie Goldfinger oder Live and Let Die lieber. Und meine Lieblings-Bond-Songs, die kommen erst noch.
Meine auch.
Wurde gerade schon. Wen sagt es? China Easton, das ist einer von meinen Lieblings, aber das kommen wir später zu. Und ich finde auch die Musik hier hat mal, was heißt mal nicht, er hat ja schon mal ausgesetzt, nicht John Barry gemacht, sondern Marvin Hamlisch. Mhm. Und da waren so ein paar gute, gerade die Action-Sachen und sowas, und da sind ein paar echt gute Themen bei, finde ich.
Viel sind die, ne? Also,
ja, ist das dabei. So 70er. Man merkt, dass das 70er ist. Was schade ist, dass sie, ich finde es ja immer schön, wenn sie den Titelsong so ein bisschen spiegeln im Laufe des Films immer mal wieder anspielen. Das
haben sie ja nur ein, zweimal gemacht diesmal, glaube ich. Ja,
ja, wenn überhaupt, ist also kaum aufgefallen. Ja, so grob gesagt. Was ich witzig fand, dass der Böse, wir haben ja überhaupt, ich gehe mal kurz durch, der Böse wird ja diesmal von einem Deutschen gespielt, wie damals bei Goldfinger. Diesmal
war er nicht ein Österreicher, Kurt Jürgens?
Kurt Jürgens? Ja, ich glaube, er ist Österreicher. Deutsch,
ich glaube, er hat in Deutschland gewohnt, aber genau, ist aber Deutsch-Österreichisch,
ja. Der genau. Sich auch wieder selbst synchronisiert hat.
Ja, er konnte ja vier, fünf Sprachen fließend und was der Regisseur toll fand, er konnte nicht nur diese sprechen, sondern auch in diesen Spielen.
Ja, tatsächlich in fünf Sprachen und nicht so, dass es nur notdürftig irgendwie geht. Er konnte auch wirklich, also der war nicht doof.
Wie Peter Ustinov auch, ja.
Witzig heißt, finde ich nur, dass er Stromberg heißt. Hat nichts mit der Serie zu tun, irgendwie.
Aber Karl Stromberg.
Karel Stromberg. Als russische Spionin haben wir Barbara Bach, die war damals auch sehr bekannt.
Und oft vor leicht bekleidet zu sehen in den Filmen. Ne?
Ja, das stimmt. Sie haben ja lange eine Hauptdarstellerin gesucht und die war, glaube ich, noch gar nicht so bekannt damals, weil irgendjemand hatte sie vorgeschlagen und die hatten die gar nicht so groß auf dem Zettel, wer das nun gerade ist eigentlich. Ich glaube, die war noch relativ jung, dass es da erst losging. Das sind eigentlich, ich wollte gerade sagen, sonst kenne ich niemanden doch. Da haben wir natürlich noch Richard aus Kiel.
Richard aus Kiel, genau. Jaws. Oder auch Beißer auf Deutsch.
Ja, das ließ sich natürlich Gebiss. Hört sich natürlich doof an im Deutschen.
Das Witzige ist ja, dass es ja wirklich, die durften ja das Buch nicht verfilmen.
Ja.
Weil Harry Saltzman ja pleite gegangen ist und dann seine Anteile ja an Broccoli abgeben muss. Das war ja auch der erste Film, in dem Broccoli komplett alleine produziert hat. Und hat dann als Assistent seinen Stiefsohn dazu gehabt. Und das war das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten konnten. Und nur, dass diese Abmachung mit Dings war, dass mit Fleming war, dass die ja nur zusammen eigentlich die Stoffe aus den Büchern verfilmen durften. Und so machen sie einen Titel und dann eine Seite, in der halt der Handlanger, der da Horror hieß, den haben sie da rausgenommen. Der war eben der mit dem Metallgebiss und der wurde nachher zu Jaws.
Ja. Ja, die durften tatsächlich die Bond-Filme, Bond-Bücher gar nicht mehr benutzen. Das ist, wusste ich auch vorher, habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Irgendwie. Ja.
Aber dafür ist die Geschichte gar nicht schlecht.
Ja, ist auch eine sehr ikonische Rolle. Also das war natürlich so ein Aspekt, den ich auch irgendwie in Erinnerung hat, immer mit James Bond verbunden habe, wenn meine Mutter sich damals so die Filme angesehen haben und dieser Typ war zu sehen, der hat einfach irgendwie gleichzeitig sowas Erschreckendes gehabt, weil so andersartig und dann ist er ja auch teilweise noch irgendwie unkaputtbar und kann noch irgendwie hier Ketten und alles durchspeisen und ja, das ist schon irgendwie eine spannende Rolle. Da freue ich mich auch noch ein bisschen mehr von dem zu sehen. Ich glaube, der taucht ja noch 2-3 Mal auf.
Einmal.
Hm. Okay. Ja, bin nah dran, ja.
Aber da sieht man erst recht, wie unkaputtbar ist das nächste Mal. Ja.
Aber ich fand es schon beachtlich, wie er dann einen auf Dracula gemacht hat und die Leute immer in den Hals gebissen
hat. Ja, das dachte ich auch. Ach, der ist ein Vampir eigentlich. Deswegen ist er so übermenschstark. Ja.
Aber das Gebiss war ja auch für ihn nicht so angenehm und sie hatten wirklich Probleme mit dem Entwurf, weil damit er sich nicht selber verletzt dabei. Ne? Also weil es ja wirklich aus Metall war, das Ding.
Er konnte die auch immer nur wenige Minuten tragen, das Ding, weil er sich sonst übergeben musste.
Richtig, genau.
Er fing immer an, das Würgen nach 1-2 Minuten und dann musste er das Ding schnell wieder rausnehmen, weil das Ding zu groß ist.
Ja, das ist ja, man sieht das ja auch, ne? Also er kriegt den Mund ja kaum zu. Also das ist schon.
Ich stelle mir das mal vor, so bei den Dreharbeiten immer. So, jetzt noch ein bisschen.
Moment.
Was für furchtbare Outtakes. Habt ihr ihn mal in dem Science-Fiction-Film gesehen, Kampf um die 5. Galaxis?
Ja, habe ich.
Ja.
Sollte man aber schnell wieder vergessen.
Ja. Ich mag den irgendwie, weil er so besonders trashig kacke ist.
Okay, das stimmt. Er ist wirklich trashig
kacke. Die Anfangsmusik ist cool, wenn immer ein Instrument mehr dazu kommt. Immer eine Melodie von Ennio Morricone. Mhm. Und dann kommt wieder eine Geige dazu. Dann kommt alles nochmal. Dann kommt noch ein Instrument dazu. Und ganz am Schluss. Den gab es nur 2 Jahre später. Tatsächlich. Okay. Den habe ich auf meinem Geburtstag, wir sind ja auf meinem Geburtstag immer alle ins Kino gegangen, haben meine Eltern sich immer gefreut. Ich habe ja nie gefeiert, wir haben immer, haben nur einen Kuchen gegessen und sind dann zusammen ins Kino gegangen. Und das war auch einer dieser Filme, die wir auf meinem Geburtstag geguckt haben. Damals fand ich ihn auch besser. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, den gibt es nirgendwo zu gucken.
ich habe ihn.
Er hat irgendwie was. Die hatten coole Ideen, und dann mach's kurz zu erwähnen, es gibt ja Laserschwerte, die hatten Laserpfeil und Bogen.
Stimmt.
Und der Richard ist leider schon 2014, vor 11 Jahren, von uns gegangen.
Das ist ja meistens bei diesen Giganten so, ne? Also bei den richtig großen Leuten, die haben ja immer irgendwas.
Ja. Ja, das ist körperlich nicht so ganz, aber der ist 39 auch schon geboren. Also
war schon relativ alt.
Der ist schon alt geworden, ja.
Ja.
Nicht wie André the Giant von hier Princess Bride, der ist ja früher gestorben.
Ja,
der war noch eine Idee größer.
Der war auch ein bisschen stämmiger noch insgesamt, ja. Und dann kenne ich natürlich noch die Caroline.
Reiber?
Caroline Munro hat die Gehilfin vom Bösewicht gespielt, die ich ja eigentlich hauptsächlich aus Star Crash kannte.
Wollte ich gerade sagen, die kennst du doch vom Hasselhoff, oder?
Ja, vom Star Crash, Stern im Duell mit David Hasselhoff und Caroline Munro. Das ist es ist ein schlechter Science-Fiction-Film, aber ich liebe diesen Film. Ich gucke den fast jedes Jahr einmal. Ich finde ihn so toll.
Da haben sie auch Laserschwerter.
Obwohl die waren gar nicht so schlecht. Aber da sind Stellen bei, ich gucke mir den immer alleine an, weil du kannst, meistens jedenfalls, weil den kannst du niemandem zeigen. Und selbst alleine denke ich manchmal, manche Dialoge sind so wirklich, es ist der Hammer.
Ja. Das stimmt.
Hast du den mal gesehen, Kai?
Ja, ich habe den gesehen, natürlich. Das ist doch eben genau meine Kategorie trashige Filme.
Ja, es ist das Beste daran ist, dass sie sich alle 5 Minuten umzieht. Ja. Was ich auch interessant fand, wenn da jetzt im weiteren Filmverlauf am Anfang, da stellen sie ja fest, dass jemand den Kurs des Atom-U-Boots kannte.
Ja.
Und Bond dann halt mit diesem mit dieser Folie da kommt, wo dieser Kurs eingezeichnet ist. Was fandet ihr daran was seltsam oder wenn ja, was?
Gute Frage.
Ich fand das nur cool. Die machen da so einen riesen Bildschirm auf, wo dann der Kurs von diesem Bild Dings und er holt eine Folie raus von irgendeinem anderen Geheimdienst.
Von so einem Mikrofilm, ne?
Irgendwie von so einem Mikrofon und die passt ganz genau da drauf.
Ja. Und es geht auch nur irgendwie 3 Zentimeter weiter oder sowas.
Das ist genormt. Das ist halt genormt.
Was, wenn sie das nur auf dem Bildschirm gezeigt hätten?
Backboard und dann war es das, genau. Ja.
Die haben nicht nur gewusst, den Kurs, sondern auch wie groß die Karte ist, auf das Ding gelegt. Das fand
Frank,
ich,
ich
kann mich daran erinnern, dass ich das als 12-Jähriger schon komisch fand.
Das ist eine Geheimagenten-DIN-Norm. Das ist halt einfach so.
Ja. Die haben so riesige Bildschirme.
Die haben die Vergrößerung einfach auf den Bildschirm angepasst.
Ja, mir kamen dann andere Sachen ganz sehr viel merkwürdiger vor, weil ich ja auch sehr häufig schon in Ägypten war. Und dann ist man ja einerseits hier bei den Pyramiden von Gizeh, schaut sich da unter anderem, sitzen da ganz viele Leute, die scheinbar eine sehr, sehr langweilige Show ansehen. Und dort sehen wir ja auch den Beißer dann zum ersten Mal in Action, wie er jemanden beißt und eben umbringt. Und dann gibt es ja diese Verfolgungsjagd und im nächsten Moment ist man bei so einer Tempelanlage. Aber das ist die
Luxor.
Tempelanlage von Karnak und zwischen Kairo und Luxor liegen mal 650 Kilometer. Also da fährt man mal 8 Stunden hin.
Aber durch die Wüste. Das habe ich auch immer gedacht, aber die sind ja wirklich die ganze Nacht durchgefahren.
Ja.
Ich habe immer gedacht, das ist doch Quatsch, das liegt doch gar nicht dicht beieinander. Aber dann fiel mir mal auf, die fahren ja wirklich die ganze Nacht durch.
Ja, ich habe mit den Zeiten in dem Film teilweise Probleme. Also auch später, wenn man diese Atomrakete aufschraubt. Oh, das dauert mehrere Stunden. Eine Szene später dingen auf. Ja. Ja.
Du wolltest gerade noch was sagen zu den...
zu der Szene an sich, diese Lichtshow, die wollten sie ja da wirklich vor Ort aufnehmen und da haben sie ja gemerkt, dass das ging nicht so wirklich und sie hatten ja auch Probleme, durch diese politische Lage haben sie irgendwie kein Filmmaterial rein oder rausbekommen oder sehr schwierig, also konnten sie nicht mal eben so mal einen Test machen, das entwickeln lassen, wieder zurückholen und dann mal gucken, ob sie da was verändern müssen. Also haben sie denn eigentlich die meisten Sachen nachher wieder in Studios mit Spezialeffekten gemacht.
Die Pyramiden waren gar nicht echt.
Nee, die waren nachher
aus Pappmaschee. Die Pyramiden waren nicht echt. Die Zuschauer waren nicht echt.
Ja.
Und auch Bond war nicht echt.
Bond war nicht echt. Das war ein Profilfoto aus der Pressemappe.
Da haben sie nur ein Foto hingestellt. Als er zu den Pyramiden guckt.
Und der Beißer aber an ihm vorbeigeht danach. Genau.
Ja, da sind die Zuschauer, die sind nicht echt. Das sind Puppen oder was weiß ich oder Bilder. Ja. Und Bond ist nur so ein Bild, was da steht. Und die Pyramiden waren auch nicht echt. Also da wäre ich nie drauf gekommen.
Ja, die haben ja das mit der Belichtungssituation nicht hingekriegt, dass es richtig so schön ist mit den Lichteffekten, so dass das grün ist und das dann blau und sowas alles. Und da haben sie dann aus USA halt einen Matte Painting Artist und Special Effects Artist eingeflogen, der dann die Pyramiden nachgebaut hat und sowas, also ein bisschen Matte Painting gebastelt hat. Und war, glaube ich, der Cousin von irgendwie einem aus der Filmcrew. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, und dann wir brauchen jetzt noch Bond so in dieser Szene, wo der Beißer halt dann da so längs geht und der dann hinter der Mauer steht. Und da haben sie ihn wirklich aus einer Pressemappe ein Bild genommen, das auf Lebensgröße vergrößert, ausgeschnitten und dann wirklich rangebappt.
Ja, total billig eigentlich, aber ich habe das nicht gesehen.
Nee, das haben sie wirklich gut gemacht. Es gibt später eine Szene, bei der ich sehr laut gelacht habe, vor allem, weil ich sie auf meiner Leinwand gesehen habe. Die waren nicht ganz so gut gemacht. Nee,
es waren ein paar richtig gute Effekte und es waren auch ein paar wirklich, wo du dachtest, so, die haben sie irgendwie wahrscheinlich irgendwie
wo diese Schnellboot später da aus diesem Schiff schießt, da sieht das aus, als wäre das so ein Playmobil-Schiff und es sah auch so aus, als wären so ein paar Playmobil-Männchen drin sitzen.
Genau.
Ja, man merkt richtig, dass die Puppen da drin irgendwie so komisch rumwackeln.
Ja.
Ja, ihr könnt ja mal, wir kommen ja mal auf die Special Effects zurück, erblicken, was wir gut fanden und was nicht so gut.
Also am Anfang haben wir ja diese Skiverfolgungsjagd. Da sah natürlich gerade so von der Seitenansicht, sah das sehr nach Bluescreen aus oder nach rotierender Wand hinten.
Ja.
Als man die Nahaufnahme von Moore hatte, das war definitiv richtig.
Ja, und auch dasselbe später bei Autofahrten teilweise. Das sind ja auch so Aspekte, die wir jetzt in den anderen Bond-Filmen auch schon hatten oder in Filmen aus der Zeit halt standardmäßig so gemacht wurde. Das ist halt heute sehr auffällig, aber damals war das halt Stand der Technik irgendwie. Das war halt irgendwie damals nur so auf die Art machbar. Und ansonsten, ja, alles, was irgendwie gebaut war, wie auch diese Station hier von Stromberg und auch wenn die auftaucht, das sind Effekte, die richtig toll sind. Mhm. Also klar, da sieht man, das ist halt irgendwie ein Modell, weil sich das Wasser irgendwie merkwürdig verhält beim Auftauchen, aber auch irgendwie super umgesetzt. Also auch diese die Abmessungen von allem, das glaubt man einfach, dass das halt so ist. Also,
das sah auch wirklich cool aus, finde ich, dass das auftaucht. Meist, das gab Szenen, die haben mich wirklich überzeugt, dass es das Ding wirklich gibt. Es sieht dann auch immer lustig aus, wenn du so Fotos siehst, wenn dann ein Mann neben diesem Ding im Wasser steht, der dann halt größer ist wie das Modell. Ja. Das sieht total komisch aus, wenn man das so anders gesehen hat.
Die Idee hatten sie ja vom Associate Producer William P. Cartridge, weil die wollten ja, haben gesagt, wollen wir wieder in Asien drehen? Und er hat auch so viele Connections und da sagt er, es gab in Japan so ein Unterwasserlabor, das konnte eben auch, so ein richtig kleiner Unterwasserstaat, das konnte auch auftauchen und abtauchen. Und da haben sie die Idee dann her gehabt.
Ja.
Und das war schon ganz witzig.
Ich fand das auch cool, wie sie unter Wasser denn da von oben auch durchs Fenster geguckt haben, in diesen Raum, in diesen Kartenraum, wo sie das geplant haben. Aber genau, den Raum hat man von drinnen nie gesehen, ne? Nur von außen, ne?
Den hat man, also in diesem Atlantis hieß das Ding, ja? Genau. In dem Atlantis hat man diesen Raum nie gesehen, das stimmt. Man das hat nachher nur so einen Kartenraum gesehen im Schiff.
Es stimmt, das war der im Schiff. Ich habe eben überlegt, da war doch ein Kram. Ja, kommen wir mal kurz zu diesem Supertanker. Die wollten ja erst einen richtigen Tanker nehmen, um auch auf Deck zu kämpfen. Das hätte garantiert auch cool ausgesehen. Ja. Das hatte mehrere Probleme. Erstmal wäre da Feuer verboten gewesen. Sie haben gesagt, ist auch kein Öl mehr drin.
Aber das wäre noch schlimmer.
Ja, habe ich auch gleich gedacht. Dämpfe. Diese Gase sind natürlich sehr viel leichter entzündbar, als wenn das Ding voll gewesen wäre. Und eine Bond-Action-Szene mit Kämpfen, ohne dass irgendeiner ein Funke fliegt, wäre natürlich Quatsch. Ja. Und sie hätten pro Tag 50.000 Dollar Versicherung zahlen müssen. Und das hätte jeglichen Rahmen gesprengt. Und dann hatten sie halt gedacht, halt doch Modell, dann sind wir halt nur drin.
Aber die Modelle sehen auch so gut aus, weil sie echt riesig sind. Also das größte Modell war wirklich auch der Tanker. Und das haben sie alles auf den Bahamas gedreht. Und dieser Supertanker Liparus, der war 65 Fuß, also 19,80 Meter lang.
Ja, das ist Wahnsinn. Also der sah wahnsinnig so echt lang aus. Ja. Da hat einer, ich glaube, der Captain von
einem der drei U-Boote war das.
Irgendeiner sagte, wo habt ihr denn diesen Tanker her?
Die U-Boote waren ja echt. Also für die Aufnahmen. Und,
ach so, ja. Nee, das wusste ich gar nicht.
Die U-Boote waren echt für die Außenaufnahmen. Und da hat einer der Captains von den U-Booten gesagt, als er die Szene gesehen hat, dass er hatte gedacht, dass der Tanker, der da hinterher fährt und man die U-Boote davor sieht, dass es wirklich ein Shot war. Hm. Aber es war Spezialeffekt.
Er sagte, wo habt ihr denn den Tanker her? Ich dachte, ihr kriegt keinen.
Ja, genau.
Ja, das ist nicht schlecht. Das ist echt gut geworden. Und drinnen in den Tanker, das haben sie ja wieder so gigantisches Sex gebaut.
Ja.
Ich denke immer an Sex.
Komisch. Frank, so kenn ich dich ja gar nicht.
Ja, das ist bei diesen, naja, lassen wir das. Kommen wir mal raus.
Aber für dieses Set haben sie ja die Bond-Stage gebaut, ne?
Sie haben sich ein bisschen zurückerinnert an Man lebt nur zweimal und das war ja auch der gleiche Regisseur.
Genau. Und auch der gleiche Modellbauer, also der gleiche, beziehungsweise der gleiche Set-Designer war das. Ja. Ne? Und da haben sie gesagt, die wollen den gleichen Fehler nicht nochmal machen, das auf dem Backlot sozusagen zu bauen, auf dem Parkplatz. Und wo das ganze Wind und Wetter ausgesetzt ist. Also haben sie das wirklich, die Soundstage haben sie um die Kulisse herum gebaut, von der Größe her.
Sie wollten, dass sie das hinterher nicht wieder abbauen müssen. Das war bei dem anderen schon schade, dass man das nicht zukünftig für andere Sachen noch benutzen kann. Und darum haben sie gesagt, fangen wir diesmal innen an und bauen dann die Halle drumherum. Genau. Und die steht halt heute noch und wird genutzt für, wie du schon sagtest, die Bondstage heißt das Ding jetzt.
Genau, und da sitzt ja auch dieses Becken drin, wo halt wirklich Schiffe reinpassen. Ne? Also das ist schon irre.
Ja, das, was ich auch cool fand, wie sie dem Kameramann fragen, kriegst du das beleuchtet? Das soll das ein Scherz sein? Ich sehe das Ende nicht.
So riesig ist das Ding, ja.
Und dann hatten sie halt die Idee mit dieser Komplettbeleuchtung, die in dem Film, die nicht nur eine Beleuchtung ist für die Kamera, sondern auch gleich in die Szene mit eingebaut wird.
Es ist ja auch wieder so ein massives Set, ne? Das sieht ja riesig aus, das ist echt.
Ja. Ja, und dann sieht es natürlich echt aus, weil es echt ist.
Genau.
Was ich auch echt fand, echt viel groß, echt sehr groß, war der Tisch, an dem
der Pistole drunter
zu essen pflegt. Ja,
die Tafel. Hier, reich mir mal das Salz rüber.
Augenblick. Was soll so ein Quatsch? Er hatte ja mit so einer Frau hat er da gegessen und ja. Wie lang ist das Ding? 10, 20 Meter?
Das ist schon richtig lang, ja.
Ja, genau so ein absurd großer Raum, in dem ansonsten ja auch fast nichts irgendwie stand, außer eben diese Wände drumherum. Und wir sehen dann ja auch, dass es eigentlich so ein Unterseeaquarium eigentlich ist.
Ja.
Ja, und ich habe mich immer daran erinnert, an den ersten Batman-Film, als er mit ihr da am Tisch sitzt, ja. Nicht ganz so arg und sie dann fragt, essen Sie häufiger hier? Und dann, wenn du mich genau fragst, habe ich hier eigentlich noch nie gegessen. Und ist ja auch total unpraktisch. Vielleicht hätten sie hier auch mal in die Küche gehen sollen.
Ja.
Da brauchst du ja wirklich ein Sprechgerät, um dich zu unterhalten.
Ja, das stimmt. Ja, aber zu den Sets, das ist ja dieses Typische für die Bond-Filme, ne? Also diese Sets, die sind ja von wieder von Ken Adam, eigentlich ein Deutscher, der ist, als Hitler an die Macht kam, also 34, aus Deutschland geflohen und war dann sozusagen, hat sich dann seinen jüngeren Bruder angeschlossen, war dann bei der Air Force und war der einzige deutsche Air Force-Pilot, der gegen die Deutschen nachher geflogen ist. Ah. Also der ist wirklich im Krieg geflogen. Ja. Und der hat halt schon bei Dr. No das Set entworfen. Also dieses Metallische und so.
Da war alles eckig und diesmal wollte er alles rund machen.
Diesmal wollte er alles rund haben, richtig.
Und darum ist hier alles rund. Runde Fenster, genau. Runde Station und
ja.
Ist eine runde Sache geworden.
Kann man so sagen.
Ja, aber als Bösewicht hat man natürlich auch wieder so eine, ich sag mal, so eine Instanz direkt im Gebäude, die dann auch irgendwie unliebsame Gäste beseitigen kann. Ja. Hatte dann auch spitze Zähne und wird direkt über eine Art Rutschbahn versorgt.
Genau. Hi, wo? Ja.
Ja, dieser Fahrstuhl, wo der Boden verschwindet und...
Ich fand den Hai da, muss ich aber sagen, ganz schön pervers. Ne? Ich meine, wenn man die Aufnahme mal gesehen hat, als die Stuntfrau da denn rein ins Wasser, der hat ja...
Ja, so Haie werden ja von Blut angelockt.
Von Blut angelockt.
Hatte sie gerade schlechte Tage.
Hatte sie gerade die Woche, wer weiß. Jedenfalls, der schwummert schnurstracks auf sie zu und dann gleich so...
Ja, man hat ja heutzutage auch irgendwie mal so Dokus gesehen über Haie und so. Und wenn man die Szene dann jetzt heutzutage sieht, sieht man, dass der Hai eigentlich alles ist, nur nicht aggressiv. Wenn
nicht sehen. Hungrig, auf alle Fälle. Genau, der war eher verspielt, muss man sagen.
Ja, genau.
Ja, ich hatte letztens gerade so einen Podcast über Open Water gehört. Mhm. Und da, wo sie da eineinhalb Tage da im Wasser rumpaddeln, da sind auch Haie. Und da haben sie auch mit einem Spezialisten drüber gesprochen, gesagt, Haie greifen wirklich keine Menschen an. Das muss schon ein großer Zufall sein.
Ja, und wenn du dich halt wie Beute anstellst, also wenn du strampelst und sehr viel
aussiehst.
Genau. Mit dem Surfbrett und dann strampelst, dann denken sie, es ist eine Robbe und dann das Problem ist halt, die fressen dich ja auch nicht, sondern die beißen, merken dann, mach ich nicht. Aber wenn das Gebiss einmal drin ist, dann hast du schon ein großes Problem halt, ne?
Ja, ja. Dann ist halt gleich ein Stück weniger und wenn du dann da irgendwo rumschwimmst, dann denkst du auch, na, okay.
Genau, also kein Robben-Cosplay in der Nähe von Haien.
Ja, die einzigen richtig aggressiven Haie sind, glaube ich, wieder mal in der Nähe von Australien, glaube ich. Diese Haie, die im Süßwasser und im Salzwasser schwimmen können. Sind das Markus? Ich glaube, es sind Markus. Die sind richtig aggressiv, aber gerade der große Weiße, der ist eigentlich überhaupt nicht aggressiv.
Ja, ist halt durch Filme wie eben der Weiße Hai sehr ins Negative gezogen worden.
Der ja auch im Original Jaws hieß.
Ja, der hatte kein Metallgebiss.
Na, genau.
Das wäre es noch gewesen, dass in irgendeiner Fortsetzung ein Hai mit Metallgebiss gehabt hätte.
Ja, genau.
Was mich so ein bisschen gestört hat bei Stromberg, ist, dass er relativ selten vorkam.
Ja, ja. Seine Präsenz war ein bisschen wenig. Und auch was, also ich, es gab ja diese Szene, wo Bond als Meeresbiologe da eben da Nachforschungen mit Barbara Bachte angestellt hat, sozusagen, auf seiner Station auf dieser Atlantis. Und das war ja, also der kam an, dann hat der Stromberg kurz den Test gemacht, ob er wirklich Ahnung von Fischen hat. Und dann sagt er schon, ja, ich habe denn jetzt auch gar keine Zeit mehr. Ja. Tschüss. Und denkst so, was hat Bond jetzt erfahren von ihm? Nichts.
Ja, was hat er da überhaupt gemacht?
Ja, von Moors.
Das fand ich auch seltsam.
Ja,
ja, man hat ihn ja auch wirklich nur an Bord von diesem Ding gesehen. Ich hätte ihn auch gern, ach nee, auch
kurz er war auch auf dem Tanker. Auf dem Tanker, ja.
Genau. Auch mal so wie bei Goldfinger, dass man ihn vielleicht auch mal, obwohl er macht das Land ja nicht, es gibt eigentlich Sinn, dass er nicht an Land gegangen ist.
Ja, du hast gerade Goldfinger erwähnt und das ist ja bisher für mich so das Nonplusultra der Bond-Bösewichte. Aber ja, ich finde auch Kurt Jürgens bleibt da leider relativ blass im Vergleich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er bleibt sehr hinter seinen Möglichkeiten des Schauspielens eigentlich zurück, so als würde er sich selber irgendwie immer bremsen oder wäre gebremst worden. Und das finde ich so schade. Also
ich fand seine Präsenz auch nicht so furchterregend eigentlich.
Nee, ganz er hatte gar nicht genug Zeit, um ja, so eine furchterregende Szene aufzubauen, so wie bei Goldfinger mit diesem Laserstrahl oder irgend sowas.
Genau.
Und ja, er hat ja eigentlich immer nur freundlich mit jemandem geredet.
Und die dann nachher um die Ecke gebracht, ja. Aber und
die
dann
entweder im Hubschrauber in die Luft gesprengt oder... Genau. Die Haie verfüttert.
Ja.
James Bond, Major Amasova. So viel Hartnäckigkeit bewundere ich. Mein Kompliment. Jetzt kann Ihre Neugier endlich befriedigt werden.
Beide Mannschaften an Bord, Sir. Die Boote sind einsatzbereit.
Ihre Angriffsziele haben Sie bereits erhalten. Um 12 Uhr werden Sie Ihre Abschusspositionen erreicht haben. Und Minuten später haben Moskau und New York aufgehört zu existieren. Globale Vernichtung ist die Folge. Dein neues Zeitalter bricht an.
Und genau da kommt bei mir einfach so nicht dieser Esprit eines Superbösewichts rüber, wo ich denke, ja, der ist denkwürdig, an den erinnere ich mich auch danach noch, sondern leider bleibt er relativ blass. Und so ein Bond-Bösewicht, der sollte ja irgendwie auch Bond selbst persönlich als Persönlichkeit etwas irgendwie entgegenzusetzen haben. Und das sehe ich halt in dem ganzen Film nicht so richtig.
Ja.
Nee, das hat man schon gesehen, wie er am Ende dann einmal versucht, den Bond zu töten mit diesem langen Lauf und dann schießt Bond halt zurück und fertig.
Das war's, ja, richtig.
Ja. Das war kein großer Gegner irgendwie. Da ist schon Jaws beeindruckender als, er ist eigentlich eher der Bösewicht in diesem, den es zu bekämpfen sich lohnt, hätte ich fast gesagt, gegen den er kämpfen muss, wirklich.
Ja. Aber auch mit viel Humor, muss man sagen. Also er ist ja wirklich unkaputtbar. Ne? Also ob man ihn nun mit dem Wagen gegen die Wand fährt oder irgendwie so eine Baustelle über ihn zusammenbrechen, er kommt ja immer wieder raus. Aber also diese eine Szene, wo die dann weglaufen und er hebt dann diesen riesigen Stein über den Kopf und will noch werfen und dann nützt nichts, lässt ihn fallen auf seinen Fuß und so,
Ja, aber das verzieht das Gesicht so ein bisschen, ja.
Das fand ich schon...
Man kann ihm aber auch, er ist ein fieser Typ und er bringt alle um, aber man kann ihm irgendwie nicht böse sein.
Nee, irgendwie nicht. Aber das kommt ja auch daher, das haben die auch gesagt am Set, ne? So wie bei den meisten Giganten, das ist so ein zuckersüßer Typ, der so nett ist und dann eigentlich nur ein Teddy, wer da keinem was so antun kann.
Ja, wenn man sich das aktuelle oder das letztaktuelle Bild bei Wikipedia mal ansieht, dann ist das einfach irgendwie so ein alter Upi da schon. Ja, und
genau.
Der sieht nicht so aus, als würde er jedem, überhaupt jemandem eine Fliege, ja, zu was, ich habe mich verrannt mit dem Satz, also dass er niemandem was zuleibt.
Hat er eigentlich hat er eigentlich gesprochen?
Nö.
Ja. Ja? Also, bei Bond?
Ja. Hier nicht.
Nee, ich glaube, hier hat er nicht gesprochen. Beim zweiten hat er gesprochen.
Er sagte einmal Barbara. Ach nee, das war Kampf um die fünfte Galaxie.
Stimmt. Okay, ich zünde die Raketen. Ach nee, das war bei Auf dem Highway ist die Hölle los.
Ja, oh ja, da hat er ja auch mitgespielt, ja. Oh, da hat er eine blöde Synchronstimme gehabt.
Ja, die ist echt übel.
Ich zünde jetzt die Raketen. Fossi Bär.
Nee, in dem Film sagt er tatsächlich nichts.
Er hatte aber viele lustige Szenen. Immer wenn er fing er an zu kämpfen und das war ein fieser Kampf und man musste auch Angst haben und am Ende passierte immer irgendwas so total doof ist. Das war das erste Mal bei den Pyramiden, wie er sich den Stein auf den Fuß fallen lassen hat, denn wie er von dem Auto umgefahren wurde und dieses eierige Auto wegfuhr.
Ja.
Im Zug ist er dann, wie er durchs Fenster geflogen ist, war auch nicht unlustig. Aber das Lustigste ist immer noch, wie er mit dem Auto bei dem Bauer da ins Dach geflogen ist.
Vor allem, dass er sich immer seine Klamotte sauber macht. Ne? Also der fällt von so einer Serpentinenstraße in so ein Bauernhaus rein. Das Auto steht wirklich also im rechten recht Winkel zum Boden da drin. Er kommt als einziger natürlich raus in seinem blauen Anzug, macht den Dreck weg, zupft sich nochmal zurecht, guckt den Bauern an und geht einfach weiter.
Auch der Anzug ist unkaputtbar.
Ja, das ist super.
Aber er kommt auch so raus, als wenn das alles gar nicht so, also
ja, genau so. Ach Mist, schon wieder.
Der war noch nicht mal genervt oder so. Er kommt da einfach, nee,
kein
das,
Stück.
Das war ja immer so cool, wenn er da so rauskommt. Ja. Und zum Schluss mit dem Hai, da beißt er ja den Hai.
Da beißt er den Hai, ja, vor allem schwimmt ja der Hai zum Schluss wirklich Kiel oben, ne? Also er schwimmt ja da neben ihm, als die Station sinkt.
Kiel oben ist gut bei ihm, ja. Und zum Schluss schwimmt er dann halt an Land.
Ja, schwimmt er dann halt weg.
Überlebt, ja.
Ja.
Aber wir hatten ja vor kurzem über die Szene gesprochen, wo Bond Stromberg besucht hat.
Ja.
Da fand ich Bond auch ein bisschen doof. Herr Stromberg hat eine Aversion gegen Händeschütteln.
Ja, und er gleich.
Nur 10 Sekunden später reicht er ihm die Hand. Ich sage, hallo.
Ja, provokativ.
Nicht nur auf die Brüste gucken, auch mal hören, was sie sagt.
Ich glaube, das hat er einfach effektiv ausgenutzt.
Genau.
Weißt du, ja, einfach mal gucken, wie fest ist der Händedruck. Sein. Da kann man ja schon mal einschätzen, wie böse so ein Typ ist.
Ja, genau.
Und es gab ja nicht nur den Tanker als Modell und die Pyramiden und das versenkbare Ding. Es gab ja auch noch das Auto, was ich zu Ostern von meinen Eltern geschenkt bekommen habe.
Den Lotus Esprit Turbo.
Der war bei mir, zum Nikolaus. Der war es Nikolaus oder Ostern? Auf jeden Fall war es auf der Fensterbank. Nee, es war auf der Fensterbank. Es muss Nikolaus gewesen sein. War im Schuh auf der Fensterbank, genau. Den hattest du mit Sicherheit auch, Sascha.
Den hatte ich als Diecast, also als aus Metall, ja.
Ja, mit diesen roten Dingern zu reden, zum Rausschießen und
ausklappbaren. Ja, genau, mit den Raketen hin. Und ich habe jetzt sogar, ich hatte mal so diese Bondfahrzeuge-Serie mal irgendwie abonniert und da ist er auch mit bei, ja.
Ja, für mich sah das aus wie so ein Mask-Auto aus den 80ern.
Ja, es war ja der erste Lotus Esprit Turbo und die Dinger sind ja handgemacht, also handgebaut, genau wie Ferrari in so einem Sheet. Und die haben ja gleich gemerkt, einer reicht nicht, wir brauchen eigentlich mindestens zwei. Und dann sind sie nochmal zu Lotus und dann haben die gesagt, wir haben dich nicht auf Vorrat, die werden per Hand gebaut. Also das ist nicht so einfach.
Das war noch ein.
Genau. Und genau, und dann hatte der, wer war das jetzt? Der Peter Lamont, der Art Director, ist dann dahin gegangen, hat gefragt, und hat gesagt, frag doch mal einen von den Chairmans, also von den Mitgliedern. Und er so, echt? Und dann haben dann gefragt und Colin Chem, einer von den Chairmans, fühlte sich geehrt, dass sie denn seinen Wagen noch benutzen durften.
Somit das habe ich mir dann zweimal überlegt, ob ich so ein Auto für eine Verfolgungsjagd hergebe.
Ja, aber wie gesagt, das andere Auto, das haben sie ja umgebaut zum U-Boot, dass da Taucher drinne sein konnten. Das war natürlich nicht wasserdicht, aber du konntest es von innen steuern und sowas alles. Und dann für die ganzen anderen Szenen, also wo das Ding ins Wasser reinrollt oder reinkracht, wo die Räder sich einklappen, wo die Klappen zugehen und wo dann die Finnen rausfahren. Das waren alles einzelne.
Sieben Modelle haben sie gebaut.
Ja, genau, 7 Modelle, also nur die Hülle aus Fiberglas.
Und einmal damit die Räder einklappen, einmal damit die Propeller hinten rauskommen, einmal
richtig, also einmal damit jedes, die Finne rauskommen, richtig. Für jedes von diesen Szenen haben sie ein Modell gebaut, genau. Und dann, wie gesagt, ein fahrendes Auto von diesem Chairman und einmal das U-Boot, was dann auch wirklich so.
Aber das ist ja wirklich ein ikonisches Teil, dieses Auto.
Ja, ich glaube, vor 2 Jahren ist dieses U-Boot in Amerika mal wieder aufgetaucht, irgendwo in so einem Hinterhof auch.
Ich dachte, er war irgendwo im Wasser aufgetaucht.
Am Strand einfach rausgefahren, genau. Ja,
genau.
Ich fand diesen Gag mit dem Fisch lustig, aber
als er ihn rausfällt, und dann, warum ist da ein Fisch drin? Das war doch dicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wo hat er diesen Fisch her?
Er hat von oben Wasser reingespritzt.
Das, er muss ja das Fenster aufgemacht haben, bevor sie aufgetaucht sind.
Wahrscheinlich.
Und aber zu diesem schon, Mann am Strand kannst du uns wahrscheinlich auch was sagen.
Ja, aber natürlich, genau. Dieser Mann am Strand, das war ja sozusagen so ein In-Joke, der da angefangen hat. Und zwar, das, das ist, da ist ja so ein Mann am Strand, der so sich so einen schönen Wein einverleibt. Und dann sieht er ja das Auto rauskommen und dann guckt er die Weinflasche an, so, habe ich zu viel getrunken. Das ist der Assistant Director aus Italien, Victor, wie heißt er? Taujanski. Und die haben sie gesagt, ja, mach irgendwas Lustiges. Kann ja so tun, als ob ich irgendwie zu viel getrunken habe. Ja, mach einfach mal was. Und das fanden die dann so cool, dass er sogar in den nächsten beiden Filmen, also in Moonraker, auch auftaucht, genau die gleiche Person. Und sogar danach in For Your Eyes Only, also in Tödlicher Mission, wo er dann auch irgendwie da auf dieser Terrasse sitzt, am Tisch, yes, wo die Leute alle essen, da kommt so ein Motorrad dann geflogen über den Tisch rüber und er so, guckt auch wieder seinen Wein an.
Er guckt, macht, er hat jedes Mal dieselbe
jedes
Szene,
Mal
hat er
die
wo
Weins,
er was
ja,
trinkt
ja,
und dann auf sein Glas oder auf seine Flasche guckt.
Ja, genau. Ja.
Sehr lustig, das wusste ich vorher auch nicht. Und ich rieche gerade, meine Frau kocht.
Riech seine Frau.
Die kocht gerade Spaghetti.
Oh, und Spaghetti, da gibt es ja auch eine schöne Geschichte
ja,
zu.
Ja, eben, die haben ja die Dreharbeiten da, das waren die Dreharbeiten
in Ägypten.
Ägypten, ja, da gab genau. es wirklich kein genießbares Essen in der Gegend.
Genau, fanden alles widerlich und dann hat Kabi extra aus
die,
England.
Die Leute wollten Überstunden machen und ja, durcharbeiten, damit sie da schneller wegkommen.
Damit sie da schneller wegkommen, und, genau. Und dann hat Kabi gesagt, nee, das geht so gar nicht, meine Filmcrew, die ist mir wichtig. Und dann hat er aus England einen LKW bestellt mit Lamm und allen möglichen Kosten. Dann kam der LKW an und der war leer.
Und alle sind voller Erwartung, haben sie aufgemacht. Da war nichts
alle drin. Haben sie aufgemacht und da war da nichts drin. Und dann hat er gesagt, jetzt reicht's, ist mit dem Jeep losgefahren, hat dann aus der Gegend sämtliche Spaghetti und sämtliche Dosentomaten irgendwie organisiert, hat aus England noch irgendwie ein, zwei Köche einfliegen lassen und hat er dann selber mit den Köchen zusammen halt ein großes Spaghetti-Mahl gekocht für ja, 100 Leute.
Da gibt es ja noch Bilder, wie er in Schürze und so vor dem Kochtopf da am Rühren ist. Und
genau.
Weil er und dann, hat schon damals immer alles gemacht für seine Crew.
So,
und,
ja, genau. Dann hat so ein Schild auch gemacht. Trattoria Brokkoli. Ja.
Das Problem werde ich ab nächster Woche in Ägypten mit All-Inclusive jetzt nicht mehr haben.
Nee, aber das, die ganze Filmcrew hat auch dann applaudiert. Die fand es echt super, dass er sich so gekümmert hat. Also, aber ja, da war ja immer so, ne? Also ja, die, immer die, das Beste für die Leute.
Wollte ich gerade sagen, die haben ja wie damals mit dem T-Shirt, dass sie alles kaufen konnten, wenn du das T-Shirt anhattest. Und es gab, die werden immer so gut wie irgend möglich umgebracht. Also wenn du da arbeitest für ihn, dann hast du ein gutes Leben.
Ja, wie Christopher Lee schon sagte nach dem Motto, ne? Also es gab immer Champagner. Und zwar nicht nur Fake, sondern das war wirklich Champagner. Und wenn man da was getrunken hat oder wenn es rum gab, gab es rum.
Ja, während
das der war Dreh, manchmal aber nicht so einfach.
Drehen wir die Szene nochmal. Nein,
ich schon wieder.
Kann nicht mehr. Aber der Luxor, da bin ich ja tatsächlich, da habe ich auch Fotos von mir, wie ich da bin, wo der wer ist das, der Beißer und so, wie sie da unter diesen Dinger da durchlaufen. Da war ich auch total, habe ich mich gefreut, mal bei einem Bond-Schauplatz zu sein. Und,
das glaube ich.
War echt cool. Die Pyramiden habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte keinen Bock, auf die Nacht durch Auto zu fahren.
Ja, aber es war ja früher schon halt schwierig mit der politischen Lage in Ägypten. Ne? Ja, ich meine, jetzt ist ja auch so, du hast ja eigentlich nur in diesen Touristengebieten, woanders darfst du ja gar nicht hin.
Nee, und wir sind da ja auch. Ich habe 2 Stunden hingefahren und dann über so eine Autobahn, wo alle 20 Minuten so ein Checkpoint war mit Maschinengewehren und allem drum und dran. Und der ist auch gefahren und Nadja sagt auch, das macht sie nie wieder, dass wir da lebend durchgekommen sind. Nicht wegen der politischen Lage, sondern weil der Typ gefahren ist wie ein Geisterkranker.
Super. Ja, die Filmcrew hatte ja auch darunter zu leiden. Also irgendwie die beiden Hotels, die sie belegt hatten, die waren ja komplett abgeschottet. Also kein Telefon, kein Fax, kein gar nichts. Und jedes Mal war auch dann irgendein Abgeordneter von oder jemand aus einer Behörde immer bei den Dreharbeiten dabei, damit sie bloß nichts Trügerisches tun bei den Filmarbeiten.
Die haben uns schon mal Pyramiden geklaut.
Ja, genau.
Nicht, dass sie wieder welche mitnehmen.
Ja, im Vorfeld gab es schon sehr viel Verhandlungsgedöns, aber auch als sie da waren halt, ne, war nicht einfach.
Ja, kommen wir doch noch mal kurz zu den spezial war. Die sind ja da, diesmal war Moneypenny ja in der Pyramide.
Auch in der Pyramide, genau.
Ist ja wieder wie in vielen Bond-Filmen, dass die Zentrale dann plötzlich verlegt wird, aktuell ja, genau. Irgendwo rein. Und da gab es ja auch wieder irgendwelche lustigen
Spezialeffekte,
Spezialwaffen, also
Waffen von Q,
die nicht in dem Film vorkommen, gab es ja hier ja. Auch so gut wie keine, ja. Außer dem Auto. Und wie dieses Tablet, was die Leute köpft und so.
Dieses das muss ja unbedingt zur Tea-Party fertig werden, genau.
Aber die haben mit hier in Englisch ganz andere Sachen gesagt. Ich hatte mir das nochmal angeguckt. In Deutsch sagt er ja, gutes Restaurant im Schnittjahr. Das wirft was ab im Schnittjahr.
Dieses Lokal wirft was ab im Schnittjahr.
Ja, da war das, im Original hat er gesagt, nach dem Motto, ah, nice. Make it ready to the next weekend. Keine Ahnung, wie der hieß, Tea Party, ja. Irgendwie, dass es zur Tea Party fertig wird.
Und wie der Typ da auf dieser Sprungfeder hochfliegt, da haben sie, sagte er einfach nur barbarisch. Ich weiß nicht, was er da in Deutsch gesagt hat, aber es waren irgendwelche lustigen Sprüche.
Immer. Ja. Genau, oder es mit dem Sesseline rauskommt.
Also so Dolch, ne?
Ja, 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 schon Dolch, also so.
Es deutet mir, das ist nicht gesund, wenn man auf diesem Platz sitzt.
Ja, so ähnlich war das ja auch in Englisch.
Ja.
So nach dem Motto, hat es wieder auf die Spitze getrieben. Q hat es wieder auf die Spitze getrieben, ja, hat er übersetzt gesagt, ja.
Ja, solche ähnlichen Sprüche immer. Aber das wird bei den letzten Roger Moore-Filmen noch fast unerträglich irgendwann.
Das, ja.
Wie viele haben wir denn jetzt noch vor uns? Also Moonraker kommt ja als nächstes.
Der Spion, der mich liebte.
In
tödlicher Mission, dann Octopussy und der letzte.
Im Angesicht des Todes.
Ja, genau.
Sind noch ein paar.
Okay. Das sind noch ein paar.
Er hat die meisten gemacht, ja.
Ja.
Wenn man sagt, niemals nie nicht dazu rechnet, dann haben sie beide gleich.
Richtig, aber niemals nie war ja eigentlich nur ein Remake von Feuerball.
Ja, aber da kommen wir später zu.
Ja.
Ja. So, haben wir das meiste durch. Habt ihr noch irgendwelche Szenen, die euch besonders am Herzen liegen oder irgendwas, wo wir noch mal drüber sprechen konnten?
Also prinzipiell nicht. Also ja, vieles war eben sehr gut dargestellt. Also gerade, wie gesagt, die Schauwerte, die ich eben schon mal genannt habe. Und da ist er definitiv einer der besseren Bonds bisher. Wie gesagt, der Bösewicht bleibt für mich leider irgendwie ein bisschen blass. Und das macht schade, denn ich glaube, der Film hätte da irgendwie sehr viel mehr Potenzial gehabt, wenn man den noch ein bisschen mehr ausgearbeitet hätte. Und vielleicht Kurt Jürgens auch hätte mal einfach spielen lassen, so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen überdreht. Ja.
Mehr Möglichkeiten gegeben hätten.
Ja, genau.
Ich fand die Stunts, also die Kampfszenen fand ich gut. Wir hatten ja auch am Anfang diese Dachszene mit diesem Glatzkopf, der
Pyramid.
Bond ja, genau, der Bond ja killen sollte, wo er auch wieder dann am Anfang die Frau sich vor ihn aufopfern, vor ihn geworfen hat und sagt, nein, ich kenne die zwar erst 3 Sekunden, aber nein, die kannst du nicht töten.
Das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Die soll ihm helfen, ihn umzubringen. Ja. Er küsst sie einmal, das war keine Minute, dass sie den kennt.
Nee, sag ich, ein paar
schon
Sekunden.
Hat sie sich für ihn geopfert.
Ja, es ist irre.
Boah.
Aber dann ist er ja hinterher und dann waren sie auf so einem Dach, das war ja irgendwie so ein Museum, wo sie es drin gedreht haben. Und dieser Typ, das war ein Wrestler.
Ja, der war sehr gut.
Milton Reed heißt der. Und den kennen wir schon eigentlich, weil der war bei Dr. No auch eine kleine Rolle als Wache. Und war in der Bond-Komödie Casino Royale auch, hat er eine kleine Rolle gehabt.
Oh, da freue ich mich schon drauf, aber das dauert noch ein bisschen.
Das dauert noch. Obwohl der ja früher war, ne? Also es war in den 60ern.
Ja, stimmt, das war ja, da sind wir schon durch, lange.
Ja. Nee, aber sonst habe ich auch nichts.
Was ich cool fand, war die Verfolgungsjagd mit dem Lamborghini, hätte ich fast gesagt, mit dem
Lotus
am Anfang,
ja.
und dem LKW und dem Motorrad mit der Rakete.
Mit dem Torpedo, ne? Ja, der Rakete, Torpedo. Genau.
Und die Musik dabei und so, das fand ich so, also richtig cool.
Yeah.
was ich schon in vielen Filmen immer wieder bescheuert finde, es sieht total cool aus, aber das machen sie in allen Filmen wieder, dass so Hubschrauber links und rechts ein Maschinengewehr haben und dann immer links und rechts die Straße
und
treffen.
Und links und rechts vorbei. Ja, das Ding ist halt, die können ja natürlich keine Löcher in die Straße schießen. Also sind sie immer neben der Straße dann, wo die Sprengladungen sind.
Es sieht ja auch blöd aus, wenn du in der Straße triffst, dann staubt das ja nicht. Es sieht nur total cool.
Nee, das siehst du gar nicht.
Es hat Spaß gemacht, so richtig cool aus. Aber wenn sie die Leute erwischen wollen, bau doch einfach ein Maschinengewehr in die Mitte.
In die Mitte. Ja, das stimmt schon.
Und auch die Unterwasserkämpfe fand ich recht cool. Ja. Weil das keine großen Explosionen. Ich hatte das Gefühl, das waren Bomben, wo nur Sauerstoff rauskam.
Ja, nur Druck, ne? Also, ja, und, genau. Und das, ja. Diese Minen, ne? Die er da, das, ja. Er hat ja zwar so eine Mine, die dann so runtergependelt ist und dann macht sie pff, und dann kam der sprudelte Wasser hoch und dann ein bisschen Blut von
das
dem Taucher.
Das sah schon alles nicht schlecht aus. Aber wie Kai schon sagte, wenn man der Film hätte deutlich besser werden können, wenn sie den Bösewicht tatsächlich ein bisschen
wenn
mehr
der mehr
Farbe
ausgearbeitet
gegeben
wäre. Ja, richtig, das stimmt.
Wenn sie schon
Weil
jemanden
er hatte einen da schönen, haben. Er hatte einen schönen Handlanger, fand ich. Also den fand ich super. Jaws mochte ich sehr gerne.
Ja.
Und der war, wie schon gesagt, der war eigentlich viel präsenter als
aber seinen
der
zweiten Handlanger fand ich noch schöner.
Ja, wenn du es so siehst.
Die saß ja im Hubschrauber. Die
Im Hubschrauber, richtig, genau.
Wie hieß sie eigentlich noch? Ach, Naomi war das ja.
Naomi, ja. Das stimmt.
Ja, die war. Es wurde auch nicht, man hat auch ihre Attribute nicht verborgen.
Nee, gar nicht. Aber das hat man bei Barbara Bach ja auch nicht. Ne?
Also, nee, das stimmt. Man nicht ganz so wie bei ihr.
Nee, aber so als sie dann... Als sie dann zusammen dann auf das eine U-Boot, was dann ja auch eingekesselt wurde von dem Tanker, als sie da drauf kamen und dann der Captain gesehen hat, oh, das ist eine Frau, der Offizier aus Russland, verdammt. Was macht denn jetzt meine Crew? Ich glaube, wir tauschen mal die, also sie kriegen jetzt meine Kajüte, sonst gibt's Ärger. Und wurde
aber er ist trotzdem drin geblieben.
Er ist drin geblieben und dann kam der erste Mart rein und erstmal ist ihm die Kinnlade runtergefallen, weil du natürlich auch genauso den Schlitz gesehen hast, wo man dann ihr Profil dann in der Dusche gesehen hat. Ja, ja.
Das fand ich aber lustig, wie er rausging und dann immer so lange guckte, wie er genüglich.
Ja, genau.
Wer weiß, wie lange die schon unterwegs sind.
Haben Sie noch nie einen russischen Offizier beim Duschen gesehen? Das hat er auch Englisch jedenfalls gesagt.
Nee, Deutsch hat er noch nie einen General, da hat er nur die Dienstgrad gesagt. Ach so, noch nie einen Major beim Duschen gesehen.
Ja. Aber es kam auch wieder sogar jetzt ein paar Mal geschüttelt und nicht gerührt vor, ne?
Ja, stimmt.
Genau. Ja. Also einmal bei, als er sie sozusagen das erste Mal bei den Pyramiden da in diesem Nachtclub da kennengelernt hat, wo er dann erstmal gezeigt hat, was sie dann trinkt, irgendwie, was war es, Bacardi on the Rocks, wo sie dann gesagt hat, ja, ne, kriegt jetzt ein Wodka Martini shaken, not stirred, und wo sie dann auch noch gesagt hat, und denn sie waren verheiratet, und wo er dann richtig, wo sie sagte, oh.
Sie sind da empfindlich. Wollte er nicht drüber sprechen. Ja.
Genau, und er sagt, ja, es gibt einige Sachen, da bin ich empfindlich.
Verständlicherweise, ne?
Ja. Und dann war es ja nochmal, als sie dann mit diesem Elektriker-Truck da ihn hinten gegen die Wand gefahren hat, den Beißer, wo er sagt, he's shaken, not stirred.
Ja. das war das auf Deutsch, war das, glaube ich, nicht, ne?
Also im Englischen sagt sie, he's a little bit shaken, not stirred.
Ja, ja. Nee, in Deutsch war das nicht. Er sagt nicht, er ist ein bisschen geschüttelt. Nicht gerührt.
Doch.
Doch?
Hat doch irgendwie sowas in der Art gesagt. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass da irgendwas gesagt wurde, in der Art zumindest.
Komisch, eigentlich kenne ich ihn fast auswendig. Aber eigentlich hätte das so wortwörtlich sein müssen, um den Gag besser zu treffen, wahrscheinlich. Ja. Und es gibt natürlich am Ende des Films etwas, was nicht zutrifft.
Okay, dann erzähl mal.
Ja, natürlich steht da am Ende James Bond.
Ach, das natürlich. Returns, genau.
In For Your Eyes Only.
For All Your Eyes Only, aber dann kam ja dummerweise Star Wars dazwischen und dann mussten sie dann unbedingt Moonraker zwischenstehen.
Genau. Da mussten sie natürlich den Hype nutzen, damit der Film auch auf der Welle mitschwimmen kann.
Ja, richtig. Das hat auch wieder, das Set ist auch wieder von Ken Adam. Der hat, glaube ich, irgendwie 7 Bond-Filme hat er die Sets gemacht.
Der hat einiges Besonderes, auch der Film. Aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir darüber sprechen.
Moonraker, also ich finde, also optisch finde ich Moonraker großartig. Vor allen Dingen werden wir drüber reden.
Ja, eben, ja.
Vom Inhalt, also fand ich ihn teilweise ein bisschen albern und flach.
Ja, so ähnlich habe ich auch gedacht, aber da reden wir später
drüber. Also wie gesagt, bildtechnisch finde ich den Film großartig.
Tja, das passt auch super. Ich glaube, die Nudeln sind gerade fertig.
Aha, ja.
Ich will euch ja nicht abwürgen, aber tschüss.
Ja, ich esse jetzt auch was mit Brokkoli.
Ja. Ach ja, du musst ja alleine für dich was zu essen machen.
Ich habe Brokkoli im Kühlschrank, den werde ich mir gleich braten.
Den AFK, brat mir aber mal einen Brokkoli.
Brat mir einen Brokkoli, genau. Die ist ganz lecker, wenn du so mit ein bisschen, mit so ein bisschen so Bratensaft, so den halt in der Pfanne, so, das ist sehr lecker.
Ja, Brokkoli kann man schon so machen, dass das ein gutes Gemüse wird.
Mhm. Ja. Das stimmt.
Ja, hat mich gefreut, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben. Und jetzt habe ich auch große Lust, nicht wieder so viel Zeit vergehen zu lassen, sondern uns, sobald Kai aus Ägypten wieder zurückgeübt ist, dass Ägypten wir uns gleich mal um den Mondkrater kümmern.
Da mache ich allerdings keinen Urlaub.
Nee. Ich hatte keinen Urlaub. Wir haben ja hier nicht so die ganzen Feiertage wie ihr.
Der musst du nach Rio fliegen. Da spielt das auch nächstes Jahr. Nächstes Mal.
Am Zuckerhut.
Ja. Unter anderem, ja. Gut. Dann bis bald und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.